NDR Info. Themen des Tages.
Und die Themen des Tages an diesem Sonntagabend sind folgende: Terrorattacke in Israel, aber moderate Reaktionen aus Teheran nach den Angriffen auf den Iran. Dann viele Wahlen, Machtverlust für die LDP in Japan, Wahlbetrug wahrscheinlich in Georgien und Wahlmüdigkeit auf jeden Fall in Bulgarien. Der Deutsche Umweltpreis geht an eine Moorforscherin und zum Schluss der Sendung natürlich viel Sport, Fußball, Triathlon und Formel 1. Im Studio Gerd Wolf, einen schönen guten Abend. Ja, wir beginnen diese aktuelle Tageszusammenfassung in Israel und wollen vertiefen, was wir eben in den Nachrichten schon angerissen haben. Stunden nach den israelischen Angriffen auf Ziele im Iran in der Nacht zum Samstag hat Premier Netanyahu die Luftschläge als wirkmächtig und erfolgreich bezeichnet. Aber wie angespannt die Lage bleibt, das zeigen dann die Ereignisse von heute Vormittag. Ein LKW raste nördlich von Tel Aviv in eine Gruppe Wartender an einer Bushaltestelle in der Nähe einer Militärbasis. Julio Segado in Tel Aviv. Ist das mittlerweile klar? Kein Unfall, sondern ein Anschlag. Was ist mir heute Abend?
Also die Sicherheitsbehörden gehen klar von einem Anschlag aus und es gab heute eine Rede anlässlich eines Feiertages von Staatspräsident Herzog und auch er hat von einer Terrorattacke gesprochen. Man weiß, dass ein LKW, der gefahren wurde von einem palästinensischen Israeli, in diese Menschenmenge an der Bushaltestelle gefahren ist. Der soll, und das haben Augenzeugen berichtet, kurz vor der Bushaltestelle nochmal beschleunigt haben. Also man kann ihm da durchaus Absicht unterstellen. Und er ist unmittelbar danach auch getötet worden, neutralisiert, wie es hier in der Militärsprache immer auch genannt wird, von den Sicherheitsbehörden. Die Bilanz ist erschreckend. Ein Toter, das ist noch das Gute, dass es so wenig Tote gegeben hat, aber über 30 Verletzte. Und wenn man die Bilder sieht, kann man sich gar nicht vorstellen, dass es eigentlich nur einen Toten gegeben hat. Also eine Terrorattacke, die sehr an die Intifada erinnert, an diese Zeit nach 2006, wo es ja immer wieder Anschläge gab an Bushaltestellen, in den Zügen, in Bussen. Und das ist die große Angst auch der Menschen hier, dass es wieder zu so einer Phase kommt.
Der Iran scheint ja nach den israelischen Angriffen gestern früh vorerst mit neuen Drohungen, mit Rufen nach Vergeltung zurückhaltend zu sein. Wie wird das in Israel eingeschätzt, Herr Segador? Haben wir jetzt, ich sag mal, erst einmal Ruhe auf der Eskalationstreppe?
Ja, es sieht wirklich in der Tat nach Deeskalation aus und das ist ja doch einigermaßen verwunderlich, dass nach einem solchen Militärschlag eigentlich alle Zeichen wirklich auf Deeskalation stehen. Es hat sehr, sehr moderate Töne gegeben aus dem Iran, vergleichsweise unbekannt moderate, kann man sagen. Der oberste geistliche Führer Khamenei hat eigentlich auf Drohungen verzichtet. Es war auch nicht von Rache die Rede, was ja bei solchen Aktionen immer der Fall ist. Und auch in Israel geht man davon aus, dass eben es nicht zu einer weiteren Eskalation kommen wird. Es war ein sehr, sehr bewusster Luftangriff am vergangenen Samstag, sehr, sehr früh. Es sind Produktionsstätten von Raketen angegriffen worden, die vor allem die iranische Luftverteidigung war, also Ziel der Luftwaffe der israelischen. Und es waren eben nicht, und das hatte man ja im Vorfeld immer auch so ein wenig gefürchtet, es waren eben nicht die Nukleareinrichtungen oder Ölförderanlagen, denn das hätte natürlich dann möglicherweise einen weiteren, eher heftigen Gegenschlag vom Iran ausgelöst.
Wir hören dann, eine Front wäre dann ja als erstes einmal beruhigt, die Front mit dem Iran. Wir lesen hier, es werde wieder über die Geiseln und über einen Waffenstillstand für Gaza gesprochen, unter anderem auch heute. Was ist da dran?
Ja, der Chef des Mossad-Geheimdienstes, also des israelischen Auslandsgeheimdienstes, David Barnea, ist nach Katar, nach Doha, in die Hauptstadt gereist. Und es ist im Grunde so, dass wieder Bewegung in diese Geiselgespräche kommt. Es war ja jetzt wirklich Funkstille über viele Wochen, aber es sieht danach aus, dass der Tod von Yahya Sinwar, dem Chef der Hamas, da wirklich wieder Bewegung reingebracht hat. Barnea ist nach Doha gereist. Es wird dort ausgelotet, ob es möglich ist, dass ein neuer Deal abgeschlossen wird, dass die immer noch im Gazastreifen verbliebenen Geiseln befreit werden. Man weiß ja nicht, wie viele es sind. Die Rede ist immer von 100. Doch wie viele tatsächlich noch am Leben sind, da weiß man nichts Genaues. Es werden sicherlich nicht mehr viele sein. Und um die noch rauszubekommen, wird eben jetzt ausgelotet. auf Seiten Israels hat man natürlich so ein bisschen das Kalkül, dass nach dem Tod Sinwars und auch nach dem Tod der gesamten Führungsriege der Hamas hier möglicherweise die Terrororganisation auch zu Zugeständnissen bereit ist.
Bewegung also möglicherweise. Was glauben Sie, wie wichtig ist die US-Wahl bei all dem?
Die US-Wahl hat Einfluss, allerdings glaube ich, dass vor der US-Wahl sicherlich kein Deal mehr abgeschlossen wird. Das hatte sich ja Joe Biden immer gewünscht. Das wäre natürlich für seine Kandidatin Kamala Harris wäre es natürlich auch ein Erfolg gewesen, wenn der jetzige Präsident dann noch wirklich einen Deal vereinbart hätte, aber dazu wird es nicht kommen. Also die US-Wahl hat Einfluss, aber jetzt auf diese Vereinbarung, glaube ich, wird das sicherlich nicht Einfluss nehmen.
Einschätzungen aus Tel Aviv von unserem Korrespondenten von Julio Segador. Ja, es war wieder so eine Entscheidung zwischen den Blöcken, Ost oder West, wohin geht der Weg Georgiens? Offiziell hat die Moskau-freundliche Regierungspartei Georgischer Traum ja die Parlamentswahl am Wochenende gewonnen. Aber auch pro-westliche Oppositionsallianz, die beansprucht nun den Wahlsieg für sich. Die Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, der OSZE, sprechen jedenfalls von großen Unregelmäßigkeiten. Aus Tiflis berichtet Björn Blaschke.
Zur OSZE-Delegation gehörten unter anderem Repräsentanten des Europarats und des Europaparlaments. Der Leiter der Delegation des Europaparlaments in Georgien ist Antonio López Istúriz-White. Unsere Teams vom Europaparlament wurden in einigen Wahlbezirken Zeugen starker Spannungen, Verwirrung und Chaos. Es kam zu Manipulationen der Wahlurnen, zu körperlichen Angriffen auf Wahlbeobachter, die über Verstöße berichten wollten, zur Entfernung von Wahlbeobachtern und Medien aus den Wahllokalen. Beschwerden von Wahlbeobachtern wurden zerrissen, Wähler innerhalb und außerhalb der Wahllokale eingeschüchtert. Beobachter mehrerer Parteien kamen in die Wahllokale und gaben sich als Bürgerbeobachter aus. Darüber hinaus war das Wahlgeheimnis nicht immer gewährleistet. Druck auf Wahlberechtigte sei ausgeübt worden, hieß es von der OSZE-Delegation. Die Regierungspartei Georgischer Traum hat in den zurückliegenden 12 Jahren, in denen sie in Georgien regierte, ihre Anhängerschaft in Schlüsselpositionen des Beamtenapparates gebracht. Und aus diesen Schlüsselpositionen heraus konnte auf die Wählerschaft Druck ausgeübt werden. Im Sinne von zum Beispiel, wenn du nicht für uns stimmst, ist deine Karriere am Ende. Die Reihe der Unregelmäßigkeiten ließ die OSZE-Delegation zu einem eher traurigen Schluss kommen. Wir sind zutiefst besorgt über den demokratischen Rückschritt in Georgien. Der Ablauf dieser Wahl ist leider ein Beweis dafür. Wir befürchten, dass das Klima des Hasses und der Einschüchterung, das wir am Wahltag erlebt haben, den politischen Prozess in Georgien ernsthaft untergraben könnte. Die Delegation brachte zudem Bedenken zur Glaubwürdigkeit des offiziellen Wahlergebnisses zum Ausdruck. Die Georgische Wahlkommission hatte die amtierende, Moskau-freundliche Regierungspartei zur Siegerin erklärt. Die Regierung, die demnächst gebildet wird, wird auch den Abschlussbericht der OSZE-Delegation erhalten. Leiter der Delegation des Europaparlamentes, Antonio López Istúriz-White, hofft, dass die politisch Verantwortlichen in Tiflis daraus Lehren ziehen werden. Es ist wichtig, dass die gemeldeten Verstöße vom Wahltag untersucht und behoben werden. Wir fordern die georgischen Behörden dazu auf, die Empfehlungen der OSZE oder der Internationalen Wahlbeobachtungsmission vollständig umzusetzen. Die Georgier haben gestern ihre Stimme abgegeben und zwischen verschiedenen Parteien und Koalitionen gewählt. Diese demokratische Wahl ist ein Grundrecht. Und kleine Schritte zum Verbot von Oppositionsparteien sind für die Demokratie inakzeptabel. Von der künftigen Regierungspolitik Georgiens, das betonte der Vertreter des Europaparlaments, werde auch abhängen, wie sich die EU positioniert, wenn es um die Integration Georgiens geht. Derzeit heißt es aus Brüssel allenthalben, dass der EU-Beitrittskandidatenstatus in Frage steht.
John Blaschke in Tiflis, der georgischen Hauptstadt. Nach Japan. Es könnte eine historische Niederlage für Japans quasi ewige Regierungspartei, für die LDP werden, was sich da seit ein paar Stunden abzeichnet. Die Liberaldemokraten hatten mit ihrem neuen Vorsitzenden ja eigentlich darauf gehofft, dass sich der schleichende Vertrauensverlust beim Wahlvolk abschwächen würde. Aus Tokio berichtet Thorsten Evland.
Dass die LDP ihre absolute Mehrheit im Parlament verlieren wird, zeichnet sich schon früh ab. Dass es nicht mal zusammen mit dem bisherigen Koalitionspartner Kometo reicht, die erforderlichen 233 Sitze zu holen, ist ein Debakel für Premierminister Shigeru Ishiba. So schwach wie bei dieser Wahl war die LDP seit 15 Jahren nicht mehr. Ishiba spricht im Interview mit dem Fernsehsender NHK von einem harten Urteil der Wählerinnen und Wähler und dass man die Abstimmung mit Demut annehmen müsse. Hauptgrund für das schlechte Abschneiden der LDP: ein Parteispendenskandal, der schon zum Rückzug von Ishibas Vorgänger Kishida geführt hatte. Auch die hohe Inflation kreiden die Menschen der LDP an. Großer Gewinner der Wahl ist die größte Oppositionspartei, die Konstitutionelle Demokratische Partei. Sie legt deutlich zu. Welche Folgen das Wahlergebnis haben wird, ist noch unklar. Da die LDP trotzdem die meisten Sitze hat, dürfte sie weiter regieren. Das aber möglicherweise mit einem dritten Koalitionspartner oder in einer Minderheitsregierung. Auch ein Rücktritt Ishibas ist möglich.
Wahltag, heute auch in Bulgarien, aber kaum jemand ging hin. Fast 70% Nichtwählerinnen und Nichtwähler werden am Ende erwartet. Man kann da wohl von einer gewissen Wahlmüdigkeit sprechen. Viele sagen, und nicht verwunderbar, denn es ist die 7. Wahl in nicht einmal 4 Jahren, zu der die Bulgarinnen und Bulgaren heute aufgerufen waren. Und die nächste ist quasi schon terminiert.
Ich habe seit fast 30 Jahren nicht gewählt und habe auch nicht vor, wählen zu gehen. Ich bin angewidert. Das ist nur einer aus dem Lager der Nichtwähler in Bulgarien. Mehr als 70% diesmal wird befürchtet. Bulgarien leidet unter lähmender Wahlmüdigkeit. Und die politischen Parteien tun wenig dagegen, sagt Nikola Tulecki, Mitgründer der Organisation Fair Election Coalition, das heißt Koalition für eine faire Wahl. Die größte Sorge ist die Apathie. Die Menschen sind es leid, wählen zu gehen. Und auch die Parteien wollen die Menschen eher vom Wählen abhalten. Denn eine niedrige Wahlbeteiligung erhöht den Wert einer einzelnen Stimme sehr. Aber das ist sehr schlecht für die Demokratie in Bulgarien. Und es ermuntert zu Stimmenkauf und Wahlmanipulation. Noch ein Nichtwähler in der Hauptstadt Sofia. Nein, ich werde nicht wählen gehen. Aus dem einfachen Grund, weil es keinen Sinn hat, wählen zu gehen. Die Ergebnisse sind jedes Mal im Voraus klar. Das stimmt so nicht wirklich. Einmal lagen die liberalen Reformer um 2 hoffnungsvolle Harvard Boys vorn. Die Partei PP. Wir setzen den Wandel fort. Mit dem Wirtschaftler Kirill Petkov an der Spitze, frisch aus den USA zurück in Bulgarien. Eine neue Partei, entstanden aus der Protestbewegung gegen den langjährigen Premierminister Boyko Borissov und seine nationalkonservative GERB-Partei. Aber die Reformer brachten keine stabile Regierungsmehrheit zustande. Der Neuwahlreigen begann. Später kooperierten die Reformer mit Borissovs GERB, nur eine Rotationsregierung. Dabei aber sind sie abgestürzt. Denn genau dafür wurden sie von den vor allem jungen Wählern nicht gewählt. Was Bulgarien fehlt, die Aussicht auf eine stabile Regierungsmehrheit. Alle Parteien bräuchten zu viele Koalitionspartner. Und das dürfte jetzt wieder so sein. Tulecki. Ich erwarte ein sehr fragmentiertes Parlament. Vielleicht 7 Parteien, vielleicht sogar 8, was die Bildung einer stabilen Koalition sehr schwer machen wird. Eine Situation, die außerdem den Extremen nützt. In Bulgarien der prorussischen Vasrashtane, das heißt Wiedergeburt. Eine Partei, die Stimmung macht gegen die Europäische Union, gegen die NATO, gegen die Ukraine. Eine Partei, die diesmal auf Platz 2 landen könnte, bei einer Wahlbeteiligung von eher unter 30%. Doch es gibt auch Menschen, die in Bulgarien zur Wahl gehen. Ich werde wählen gehen. Nur, ich habe keine Hoffnung, dass sich etwas ändern wird, weil die Politiker in ihren Posten stark verstrickt sind und weil es nur um Geld geht. Aber ich werde wählen gehen. Bulgarische Politikexperten wie Nikola Tulecki geben dieser Wählerin zum Teil recht, kurzfristig, weil sich bei dieser Wahl Nummer 7 schon in 3,5 Jahren vermutlich wirklich wenig ändern wird. Ich sehe das nicht in der kurzen Zeit. Ich bin aber optimistisch, was die mittel- und die langfristige Entwicklung angeht. Kurzfristig denke ich, dass diese Krise noch etwas anhalten wird. Mindestens bis zur nächsten vorgezogenen Neuwahl. Nummer 8 wäre das dann in Serie. Vielleicht schon im Frühjahr nächsten Jahres.
Ergebnisse dieses Wahlsonntags in Bulgarien und auch weitere Ergebnisse aus Japan zum Beispiel nach 20 Uhr in den Nachrichten hier auf NDR Info und dann auch in der ARD Infonacht. Wolfgang Fichtel berichtete aus Sofia. Sie hören die Themen des Tages auf NDR Info. Wie reformfähig ist die katholische Kirche? Wie offen vor allem für Frauen, die Ämter wollen, Weihämter zum Beispiel? 4 Wochen lang haben hunderte Bischöfe, Männer also, in Rom gemeinsam mit vielen Gläubigen, mit Ordensvertretern und Laien diskutiert, bei der Weltsynode, die es seit 3 Jahren gibt. Und heraus kam eine Abschlusserklärung, die erst einmal vieles beim Alten belässt. Trotzdem, da waren sich fast alle einig, es tut sich was in der katholischen Kirche. Aus Rom berichtet Elisabeth Pongratz.
Die Beratungen waren lang und erschöpfend, doch am Ende sind die beteiligten deutschen Bischöfe positiv gestimmt. Es gehe um eine neue Kultur in der katholischen Kirche, so der Vorsitzende der Bischofskonferenz Georg Betzing. Die hierarchische Struktur werde durch mehr Mitverantwortung aller Gläubigen ergänzt. Ein Beschluss, der sowohl die Entscheidungen von der Pfarrei bis zur Weltkirche betreffe, als auch die Liturgie, also die Gestaltung der Gottesdienste.
Ich finde, das Ganze ist noch etwas zaghaft, aber es ist ein Anfang, der nachhaltig sein wird, der nicht mehr zurückgenommen werden kann.
4 Wochen lang hatten sich rund 360 Bischöfe, Männer und Frauen in Rom beraten. Es war der Abschluss der 3-jährigen Weltsynode. Papst Franziskus nahm die Beschlüsse sofort an. Das war überraschend. Diese neue Art von Synodalität, also des gemeinsamen Unterwegsseins, sei ein wichtiges Symbol, so Betzing. Und gebe Rückenwind.
Das ist etwas, was wir in Deutschland mit unserem synodalen Weg und synodaler Beratung auf allen Ebenen, sich zu verstetigen und auf Dauer zu stellen, ja auch genau wollen. Dass Beratung, Beschlussfassung und die Inkraftsetzung, das Nehmen durch die jeweilige kirchliche Autorität ganz, ganz eng miteinander verwoben sind.
Raum für Interpretationen sieht hingegen der Passauer Bischof Stefan Oster.
Ich bin der Meinung, dass das Papier interpretationsoffen ist, weil es, glaube ich, auch von den Autoren und von uns allen als eine Art Sammlung von Vorschlägen an den Papst gemacht worden ist, wo wir den Eindruck haben, er wird daraus destillieren und aus nochmal einen Gesamtentwurf machen.
Mehr Beteiligung der Basis, mehr Dezentralisierung, mehr Transparenz. Das hat die Synode festgeschrieben. Auch in der Frauenfrage hat sie sich mit einer Zweidrittelmehrheit geeinigt. So sollen Frauen mehr Einfluss bekommen. Es müssten alle Möglichkeiten genutzt werden, die rechtlich schon jetzt möglich sind. Die Zulassung zu Weiheämtern bleibt offen. Gerade um die Frauenfrage wurde zwischen Vatikan und den Synodenteilnehmern hart gerungen, so Helena Jeppesen-Spuler aus der Schweiz.
Die Synode hat gelernt zu streiten, sich Themen zurückzuerstreiten und Rechenschaft zu verlangen. Es war eindrücklich, wie sich das entwickelt hat. Und ich glaube, das ist ein riesiger Unterschied zu Bischofssynoden vor diesem ganzen synodalen Prozess hier. Diese Partizipation und das offene Reden, die offene Debatte ist hier Realität geworden und das finde ich doch einen wesentlichen Fortschritt für die katholische Kirche.
Die Frage der Frauenweihe sei in den Ortskirchen überreif. Möglicherweise könnte sich schnell etwas bewegen.
Das haben wir jetzt mit der Dynamik hier gesehen. Es könnte sich auch plötzlich wirklich schnell entwickeln. Und das hoffe ich, dass die Bischöfe auch und die Ortskirchen aktiver werden zu dieser Frage und Rom wirklich bestürmen, dass wir hier Lösungen brauchen.
Gerade die Einbindung von Frauen und Laien in den entscheidenden Gremien werde die Institution Kirche entscheidend verändern. Diesen Meilenstein habe die Synode gesetzt.
18:52 Uhr. Globale Klimaziele brauchen lokale Lösungen. Wenig belegt diese These mehr als der Deutsche Umweltpreis, den der Bundespräsident verliehen hat. Er geht in diesem Jahr an eine Moorforscherin und an einen Ingenieur für Ladetechnik. Dominik Bartoschek war bei der Verleihung in Mainz dabei.
Probleme nicht nur beschreiben, sondern nach Lösungen suchen. Genau für diesen Ansatz stehen die beiden Ausgezeichneten. Das sagte Alexander Bonde, Generalsekretär der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, DBU, die den Deutschen Umweltpreis vergibt. Denn die Preisträger seien... Eine davon ist die Moorforscherin Franziska Tanneberger, laut Alexander Bonde eine Brückenbauerin. Wissenschaft und dem Landwirtschaftsbereich. Ihr Credo, Moorschutz Denn als Leiterin des Greifswald-Moor-Zentrums in Mecklenburg-Vorpommern setzt sich die 46-Jährige für die Wiedervernässung trockengelegter Moore ein. Wichtig für den Klimaschutz, weil intakte Moore viel CO2 binden können. Sie kämpft aber auch dafür, dass Landwirte die Moore nutzen können. Zufriedenheit deshalb bei ihr über die Auszeichnung und die damit verbundene Aufmerksamkeit für die Moore. Zweiter Preisträger ist Thomas Speidel, 57 Jahre alt und Geschäftsführer des Unternehmens ADS Tech Energy in Nürtingen in Baden-Württemberg. Ausgezeichnet wurde er, weil er ein So sagte es Kai Niebert, der DBU-Kuratoriumsvorsitzende. Dieses technische Wunderwerk ist eine Ladesäule, die Elektroautos binnen weniger Minuten voll aufladen kann. Das funktioniert, weil die Säule den Strom zwar langsam aus dem Netz holt, ihn aber schnell und auf einen Schlag an ein Auto wieder abgeben kann. WC-Spülkastenprinzip, so nennt das ihr Erfinder. Daneben können die Säulen auch als Speicher für überschüssigen Strom dienen. Pionierarbeit in der E-Mobilität, so nennt das die DBU. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte in seiner Rede in der Mainzer Rheingoldhalle die Arbeit der Ausgezeichneten. Beiden Preisträgern winkt 250.000 Euro Preisgeld. Thomas Speidel weiß noch nicht, was er damit anstellt. Für Franziska Tanneberger steht dagegen bereits fest, mit ihrem Preisgeld will sie weitere Moorforschungen finanzieren.
Dominik Bartoschek über die Verleihung des Deutschen Umweltpreises in Mainz. Und zum Schluss der Themen des Tages, wie immer, der Sport mit Lars Bender. Und bei dem geht es unter anderem um ein ungleiches Duell.
Ja, wenn der Tabellenletzte auf den Spitzenreiter trifft, dann muss nicht lange über die Favoritenrolle gerätselt werden. Und genauso war es heute auch in der Fußball-Bundesliga, als der VfL Bochum den FC Bayern empfing. Daran konnte auch der Trainerwechsel beim VfL in dieser Woche nichts ändern. München gewinnt mit 5:0. Die Einzelheiten von Holger Dahl.
Die Bayern zeigten sich nach der jüngsten 1:4 Pleite in der Champions League in Barcelona gut erholt. Ligaschlusslicht Bochum war beim 0:5 fast chancenlos. Bayerns Kim klärte früh nach einem Konter der Bochumer kurz vor der Torlinie. Dann trafen die Münchner mit Olise und Musiala vor der Pause und durch Kane, Sané und Coman in der zweiten Halbzeit. Der 5:0-Sieg war auch in dieser Höhe verdient. Bochum muss im Abstiegskampf den ersten Sieg gegen schwächere Gegner holen, als es der FC Bayern am 8. Spieltag war.
Ja, und jetzt gerade hat Union Berlin die Eintracht aus Frankfurt zu Gast. Und da steht es nach 65 Minuten 1:0 für die Hessen. Der Frankfurter Götze hatte in der ersten Halbzeit getroffen. Ja, und ab 19.30 Uhr wird dieser 8. Spieltag dann abgeschlossen vom 1. FC Heidenheim und der TSG Hoffenheim. In der zweiten Liga ist der 10. Spieltag schon durch. Und großer Gewinner des Wochenendes ist definitiv Hannover. Die 96er konnten von den Strauchlern der Konkurrenz profitieren und mit dem heutigen 3:0-Erfolg in Magdeburg einen Riesensprung in der Tabelle machen, nämlich auf einen direkten Aufstiegsplatz. Großen Anteil daran hatte heute Doppeltorschütze Andreas Vogelsammer.
Tut gut, mal einen Auswärtstreier geholt zu haben, den ersten in diesem Jahr. Dann natürlich noch mein Beitrag mit beiden Toren in der ersten Halbzeit ist natürlich super. Ich bin jetzt nicht der klassische Mittelstürmer oder Knipser, der in einem Spiel dann mal 3-4 Dinger macht oder 2 macht. So, ich mache lieber immer 1, da habe ich mehr davon.
Ja, das nennt man dann wohl Luxusprobleme und die hätte man in Braunschweig auch gerne. Die Eintracht, die ist im Kellerduell gegen Aufsteiger Münster nicht über ein 1:1 hinausgekommen und liegt damit auf dem Abstiegsrelegationsrang. Außerdem trennten sich in der zweiten Liga noch Darmstadt und Ulm 1:1. Tabellenletzter ist und bleibt ja Regensburg in dieser Liga. Der Jahn, der hat nun auch reagiert und sich vom Trainer Joe Enox getrennt. Mit dem Ex-Osnabrücker gab es in dieser Saison erst einen Sieg und sage und schreibe 30 Gegentore bei nur 4 eigenen Treffern. 3 davon fielen ja im letzten Spiel gegen Nürnberg bei der blamablen 3:8 Niederlage. Die Formel 1, die startet ja erst heute Abend das Rennen in Mexiko. Von ganz vorne darf Carlos Sainz starten, wobei sicherlich 2 andere Piloten im Fokus stehen werden. Das weiß Volker Hirt.
Der Ferrari-Pilot an der Spitze spielt nur die Statistenrolle. Es geht um die WM-Gesamtwertung. Und da werden die Chancen von Lando Norris immer geringer, am Ende der Saison zu triumphieren. Denn der gesamtführende Weltmeister Max Verstappen steht vor dem Herausforderer am Start. Verstappen Zweiter, Norris Dritter. Carlos Sainz ganz vorne hat statistisch gesehen keine Chance zu gewinnen. Noch nie hat ein Pilot auf der Pole Position ein Rennen in Mexiko gewinnen können.
Ja, aber irgendwann ist bekanntlich immer das erste Mal. Los geht das Rennen in Mexiko um 21 Uhr. In der deutschen Eishockeyliga, da bleibt Vizemeister Bremerhaven in der Spitzengruppe der Tabelle dank eines 5:2-Sieges in Augsburg und eine 1:2-Auswärtsniederlage gab es hingegen für Wolfsburg in Köln, die Grizzlies damit Tabellensiebte. Und in der Basketball-Bundesliga, da gab es aus Nordsicht nichts zu jubeln. Braunschweig verliert knapp beim Vizemeister Berlin. Ja, und Rostock verspielt gegen Chemnitz im letzten Viertel doch noch die Führung und unterliegt. Beide Nordclubs bleiben im Tabellenmittelfeld. Und in der Nacht, da konnte der wohl härteste Triathlon der Welt wieder einmal von einem Deutschen gewonnen werden. Patrick Lange feiert den prestigeträchtigen Erfolg bei der Ironman-WM auf Hawaii. Von dort berichtet Sebastian Ried.
Nach einem guten Schwimmen und Radfahren fliegt Patrick Lange förmlich über die Laufstrecke von Hawaii. Einen Rückstand von 9 Minuten nach den ersten beiden Disziplinen holt er schon früh beim abschließenden Marathon auf und setzt sich an die Spitze. Der 38-Jährige siegt trotz Hitze in neuem Streckenrekord, feiert damit seinen dritten WM-Titel und widmet diesen im Anschluss emotional seiner an Krebs verstorbenen Mutter.
Lange konnte diesen Titel damit schon zum dritten Mal holen.
Sport mit Lars Bente.